Hallo und herzlich willkommen bei Female Tech Talk. Ich bin Sarah.
Und ich bin Eli.
Und zusammen haben wir Informatik studiert.
Wir wollen in diesem Podcast mit Klischees aufräumen und euch zeigen, wie vielfältig und bunt Tech sein kann.
Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
Und los geht's mit Female Tech Talk.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk.
Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Sarah.
Genau, ich sitze hier wieder mit Sarah und wir freuen uns auf eine weitere spannende Folge mit euch.
Aber wie ihr wisst, kommen wir davor noch zu unserer Gästin von vorletzter Woche. Da war Vero bei uns. Mhm. Und ich fand es natürlich wieder total spannend, das Gespräch. Es war wirklich, es ist einfach so toll, diese Vielfalt kennenzulernen. Mhm. Und ich fand, dass Vero mega die Powerfrau war und die hat so gestrahlt und so viel Energie und hat eine total tolle Stimme gehabt. Ich habe mich ein bisschen in ihre Stimme verliebt. Mhm. Und was ich total inspirierend fand bei Vero ist, dass sie, wie sie von ihrem Studium erzählt hat. Sie hat ja gemeint, dass dass sie ihr Studium auch so krass als Safe Space wahrgenommen hat und sich da ausprobieren konnte und total an Selbstbewusstsein gewonnen hatte und so. Und da habe ich auch noch mal so eine neue Perspektive auf so ein Studium bekommen oder vor allem auf dieses Studium, weil es eben, man kann da nicht nur programmieren lernen und andere tolle Dinge, sondern dass man ja wirklich auch eine persönliche Weiterentwicklung dahinlegen kann. Mhm. Und dann ist mir auch so wieder gekommen, dass es für mich auch so krass empowernd war, einfach für meine persönliche Weiterentwicklung und auch ich nochmal durch auch, dass ich ja durch die Leute, die ich dann da kennengelernt habe, auch so diese viel, viel so feministischer auf viele Dinge geblickt habe und so durch dieses Studium, was aber ja in erster Linie nichts mit diesem Inhalten des Studiums zu tun hatte. Mhm. Das fand ich da nochmal sehr augenöffnend. Ja, was ist denn dir hängen geblieben?
Es war tatsächlich auch das, was in mir immer noch so nachwirkt. Ja. Also genau, für mich ist Vero auf jeden Fall auch eine, wo ich sagen würde, mit der würde ich auf jeden Fall auch gerne so nochmal einen Kaffee trinken oder um die Häuser ziehen, weil ich sie auch mega cool fand. Ja. Genau, aber es gab auch so viele Momente, wo ich dachte so, wow, da geht mir gerade voll das Herz auf. Und wenn Frau Siegeris das hört, geht ihr wahrscheinlich auch voll das Herz auf, weil ich in wenigen der Gespräche so viel massive Wertschätzung einfach für diesen Studiengang gehört habe, wie von Vero. Also das fand ich wirklich total schön zu hören. Ich glaube, die anderen, mit denen wir gesprochen haben, die schätzen das natürlich auch total, aber sie hat das nochmal wirklich so ganz klar rausgestellt und so auf voll den Punkt gebracht. Ja. Und das fand ich wirklich, hat mich irgendwie sehr glücklich gemacht, das zu hören.
Also wenn wir eine Werbepartnerin bräuchten für den Studiengang, dann wäre es auf jeden Fall sie.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ja. Hat mal wieder gut getan, würde ich sagen.
Mhm. Voll. Bevor wir zu unserem nächsten Interview kommen, habe ich heute noch eine spannende Frage für dich mitgebracht, Eli.
Ja, bin gespannt.
Und zwar, in welches Land würdest du gerne mal reisen, wo du noch nie warst?
Muss ich kurz mal überlegen. Es ist lustigerweise, habe ich neulich festgestellt, dass das Land, was ich schon am häufigsten bereist habe, die USA sind, was ich irgendwie krass finde, weil es so weit weg ist. Und
da warst du am häufigsten?
Genau. Ja, da war ich tatsächlich am häufigsten. Also genau. Okay. Aber das war ja nicht die Frage. Ich glaube, ich würde als nächstes gerne. Es ist ein bisschen langweilig. Korsika. Okay. Also ist kein Land, sondern gehört zu Frankreich. Aber ich war gerade auf Sardinien und bin da mit dem Fahrrad rumgefahren und das war super schön. Und Korsika ist da so in der Nähe. Deswegen ist das tatsächlich so das eines der nächsten Sachen, was auf meiner Liste steht. Ah, genau. Und Slowenien, weil ich da total gerne Wanderurlaub machen möchte mit einer guten Freundin.
Das habe ich mal gemacht einen Monat lang. Das kann ich sehr empfehlen.
In Slowenien?
Ich bin einen Monat durch Slowenien gewandert mit dem Rucksack.
Ach, perfekt. Gut, dass wir drüber sprechen.
Ich war 16 Jahre alt und habe keine Ahnung mehr, wie die Orte wo ich war.
Sind deine Infos wahrscheinlich etwas veraltet.
Ich kenne auch den Fluss, die Socha. Da habe ich sehr oft drin gebadet. Eiskalt, aber wunderschön.
Wow, geil. Oh, das klingt nach einer richtig schönen Zeit.
Ja, das war gut.
Mit 16? Alleine?
Nee, natürlich mit den Pfadfindern.
Stimmt.
Da schließt sich der Kreis.
Ja, da schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Also wer jetzt nicht checkt, um was es geht, der muss ein paar Folgen vorhören. Ich weiß nicht mehr, in welcher ich das erzählt habe. Genau.
Sarahs Pfadfinder-Vergangenheit. Ja, schön. Jetzt habe ich direkt wieder Bock, Urlaub zu machen.
Sarah, sehr gut, das war mein Ziel.
Wo geht's bei dir als nächstes hin? Oder worauf hättest du richtig Lust?
Das ist das Ding. Ich glaube nicht, dass es das wird, wo es als nächstes hingeht. Aber ich will schon seit... ich glaube wirklich jetzt fast 10 Jahren mal in die Mongolei reisen.
Okay.
Ich kann dir nicht genau sagen, warum, weil ich kenne niemanden, der da lebt. Ich kenne niemanden, der da schon mal war. Aber irgendwie möchte ich schon immer in die Mongolei. Es ist sogar schon länger als 10 Jahre her. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Ich will da mit dem Zug hinfahren. Da gibt es die Transsibirische Eisenbahn. Mhm. Ja, das ist ein großer Traum von mir. Ich glaube, ich werde das auch irgendwann machen, aber mit 2 kleinen Kindern weiß ich noch nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, ich stelle mir das so vor, dass es da auch nur so Fleischeintöpfe gibt und so. Also voll kacke, weil ich esse kein Fleisch, aber ich will da irgendwie trotzdem
hin. Das könnte schwierig werden, ja.
ja, ich glaube, das ist ein voll abgefahrenes Land.
Spannend. Ja, Transsib wollte ich auch immer total gerne mal machen. Das ist in der aktuellen Situation jetzt eher was für mich eher unwahrscheinlicher geworden ist. Aber,
das stimmt, ja.
Genau, es ist ja auch zu hoffen, dass irgendwann die Situation wieder besser ist.
Ja, ich hatte ja meine Weltreise gemacht und da war eigentlich der Plan zu starten mit dieser transsibirischen Eisenbahn. Hm. Aber irgendwie haben wir dann festgestellt, dass das schon so eine krasse Reise ist. Man kann ja, glaube ich, mit der bis nach Peking fahren oder so. Und da dachten wir, das müssen wir nochmal separat dann als Reise machen. Also irgendwann, wenn es geht, dann machen wir das mal.
Ja, sehr schön. Okay,
bis dahin.
Ich bin jetzt schon gespannt auf den Reisebericht. Aber bis dahin machen wir
Podcast. Machen wir noch ein paar Podcast-Folgen, würde ich sagen.
Genau.
Und ja, dann geht's weiter mit Anna.
Anna, viel Spaß.
Bis dann.
Ja, herzlich willkommen. Wie angekündigt sitzen wir jetzt hier mit Anna. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Wir freuen uns sehr.
Ja.
Genau, Anna ist hat ebenfalls, genauso wie wir, FIF studiert, also im Frauenstudiengang Informatik und Wirtschaft, ist jetzt im Master an der HTW in Wirtschaftsinformatik. 27 Jahre alt bist du und hast ganz frisch jetzt auch angefangen, als Werkstudentin bei CGI, also im Bereich IT-Consulting, zu arbeiten. Da sind wir auch gespannt, nochmal mehr zu hören. In deiner Freizeit machst du gerne unter anderem Yoga. Das hat hier gerade im Vorgespräch schon für
Anklang gefunden,
und für Verschwesterungen gesorgt, über den Tisch hinweg. Genau. Und was aber auch etwas ist, was uns sehr interessiert und was uns auch sehr freut, ist, du bist Stipendiatin bei Exist Women. Das ist ein Programm, was sich explizit an weibliche Gründerinnen richtet und auch nochmal genauso ganz was Besonderes ist, was du uns sicherlich auch nochmal nachher erklären wirst. Und genau, da sind wir natürlich sehr gespannt und ich bin auch ein bisschen stolz, dass einer aus unserem Studiengang jetzt endlich mal das Thema Gründung angeht. Wir haben hier schon oft darüber gesprochen. Und
wir müssen eine Gründerin finden.
Genau, jetzt haben wir endlich mal eine Person vor uns sitzen, die das Thema wirklich mal angeht. Genau. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal ein bisschen früher in deiner Karriere und zwar in deiner Kindheit. Also genau, das ist die Frage ist, was wolltest du eigentlich werden, als du klein warst? Wusstest du schon immer, du wirst IT-Consultant oder hast du im Kindergarten vielleicht noch andere Pläne gehabt? Zumindest bei mir und Sarah war das nicht so, dass wir schon ganz früh wussten, wir gehen in die Informatik.
Überhaupt nicht. Also... ich glaube, ich war so die ganz typische, ich möchte Prinzessin werden und Tierärztin, Werdegang. Es hat sich aber sehr schnell herauskristallisiert, dass daraus nichts wird.
Der Prinzessin.
Genau. Das ging ganz schnell, habe ich ganz schnell gemerkt, okay, Papa ist aber nichts drüber hinweg. Genau, also die typischen Mädchenberufe. Ja, tatsächlich ging ich dann weiter in die Oberschule. Dann habe ich mein Fachabi gemacht mit einer Ausbildung zusammen. Das ist so ein dualer Lehrgang. Mhm. Wollte eigentlich auch nie studieren. Deswegen habe ich vor dem Studium noch 2 Jahre im Jobcenter gearbeitet, Vollzeit.
Okay.
Habe dann so gemerkt, okay, ich glaube, ein Studium wäre nicht schlecht. Mhm. Ein bisschen mehr Berufserfahrung sammeln, ein bisschen mehr Expertise und auch Erfahrung.
Mhm.
Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und geschaut, okay, was könnte mir gefallen an Studiengängen, weil ich war damals, ich hatte, also selbst zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht so richtig sicher über die Informatik.
Mhm.
Und dann habe ich so gemerkt, okay, die Studiengänge sind aber echt alle ein bisschen langweilig. Also ich habe viel recherchiert, mir YouTube-Videos angeschaut und dann bin ich irgendwann auf Pfiff gestoßen und dachte so, okay, voll cool, ein Frauenstudiengang. Für mich war so dieses, kam so diese Feministin raus, mhm, und dieses Frauen-Empowerment, und da habe ich so ein bisschen YouTube-Videos angeschaut und das hat mich mitgezogen. Ich hatte halt auch in der Oberschule einen Informatikkurs.
Mhm.
Und das hat so ein bisschen, ich habe das so Revue passieren lassen und dachte, ich bewerbe mich einfach drauf und gucke, was passiert. Ich glaube, meine zweite Wahl war Wirtschaftskommunikation. Mhm. Da wurde ich sogar abgelehnt, glaube ich. Also das war eine richtig super Fügung.
Mhm.
Ich bin bis heute unglaublich glücklich, dass ich PÜV studiert habe.
Cool. Aber das heißt, du hast einfach einerseits über den Informatikunterricht hast du es so ein bisschen kennengelernt und dann dir selber das genauer angeguckt und dadurch hast du gedacht, okay, das könnte auch was für mich sein oder so. Ja.
Genau, das war in der Oberschule nur so ein kurzer Kurs da. Hatten wir uns so angeschaut, okay, was kann man, also was kann man alles mit Google machen? Das war so in der 7. Klasse.
Mhm.
Ich hatte damals, also damals hatte man ja noch diese Nokia-Handys, ich hatte damals noch kein Smartphone.
Mhm.
Und dann hat man halt so das Internet so ein bisschen recherchiert, also hat so geschaut, was das Internet kann und so, wie die Tastatur funktioniert. Shortcuts gab es da damals schon. Das fand ich super interessant alles. Und dann durch die Jahre des, ja, der Schule hat es halt so verflöten gegangen, sag ich mal. Genau, und als ich dann PÜV gesehen habe, hatte ich so ein Flashback und ich dachte so, okay, voll cool, irgendwie Informatik. Ich habe so angefangen zu recherchieren und ja, war sofort mitgezogen durch die Infos, die ich bekommen hatte.
Ja, cool.
Ja.
Und was waren dann deine Erwartungen an das Studium? Wie hast du dir das vorgestellt? Oder?
Hey, also ich konnte damals nicht programmieren. Mhm. Oder ich hatte auch überhaupt nicht so dieses Grundverständnis für Informatik gehabt. Also ich bin in das Studium rein und dachte so, Gott, wenn mir das jetzt keiner von Grund auf erklärt, dann bin ich aufgeschmissen so. Deswegen bin ich so mit der Erwartung auch echt rangegangen und ich glaube, ich hatte das sogar auf der Homepage gelesen, dass man keine Grunderfahrung dafür braucht.
Mhm.
Und ich hatte da schon so die Erwartung, dass während ich da sitze, mir also erklärt, Schritt für Schritt mich so mitnimmt. Und hab mir aber schon selber dann auch gesagt, okay, man wird schon so ein Tempo haben und muss sich dann so schnell einarbeiten, weil es halt auch viel Selbststudium. Und ansonsten hatte ich natürlich die Erwartung, dass ich ja mich viel mit anderen Frauen connecte und so mein Werdegang dort finde, was mir dann so am meisten Spaß macht, wo mein Interesse liegt. Und vor allem halt diese breite Fächerung, was PÜV halt alles anbietet, finde ich super.
Mhm.
Das war eins der Gründe, was mich mitgezogen hat, dass sie viel gelernt haben in vielen Bereichen.
Mhm. Und gab es noch was ganz anders war, als du es erwartet hattest oder was dich überrascht hat, als du dann angefangen hast zu studieren?
Ja, ich habe mir das so ein bisschen mehr vorgestellt, wie soll ich es erklären? Wir hatten viele Gruppierungen, also oft es haben sich schnell Gruppen gebildet,
mhm.
Was vorteilhaft war, weil man konnte sich natürlich so die Arbeit gut aufteilen. Aber ich hätte, glaube ich, ich bin schon mit der Erwartung reingegangen, dass ich dachte, okay, das ist so wie in der irgendwie ein bisschen mehr in der Schule. Bei mir in der Schule war das so, dass ja jeder mit jedem gesprochen hat. Da gab es nicht so viele Gruppen. Liegt vielleicht auch an der Anzahl der Studierenden. Genau. Aber ansonsten, ja, ich glaube, das Tempo war ein bisschen höher. Also es war, also bei POC bin ich dann schon mal durchgefallen. Danke, Herr Freiheit, trotzdem. Genau. Nein, also ansonsten, ja, ich habe halt schnell gemerkt, so, ich sitze dann schon mal so bis Mitternacht und lerne für POC oder auch für andere Kurse, weil die dann doch schon, ja, weil es dann auch schon ein hohes Tempo war.
Mhm. Da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken, wie war das für dich, durch so eine Prüfung zu fallen? Was hat das mit dir gemacht?
Gott, oh Gott, das war schwierig. Aber man hat natürlich erstmal an sich selber gezweifelt, weil man hat echt viel gelernt und man dachte sich so, man hat so die Probeklausuren durchgegangen und man dachte sich so, okay, das war's jetzt und das kriege ich hin und irgendwie, aber man hat halt die Uhrzeit nicht im Blick gehabt.
Mhm.
Und selbst wenn man sich einen Timer stellt, in der Klausur ist man halt aufgeregt und oh Gott, und dann waren die Klausurenaufgaben aber anders. Also man hat sich ja genau für die einen Aufgaben vorbereitet und dann saß man in der Klausur und dann war das so alles aus jeder Aufgabe etwas. Das war natürlich total, also war ich voll aufgeregt und habe so schnell gemerkt, okay, ich saß nach einer halben Stunde noch im ersten Kapitel oder so. Und die waren ja meistens so, waren ja 3-4 Stück. Dadurch war das ein bisschen deprimierend. Aber ich dachte mir dann so, okay, egal, dann musst du es halt nochmal ran. Und dann habe ich mir auch Nachhilfe geholt, weil es ging nicht anders. Ich hatte, also ich musste halt echt unter Stress. Ich musste halt echt
unter Strom.
Genau.
Strom und Stress.
Strom und Stress lernen. Und habe mir dann auch angefangen, Timer zu stellen. Genau. Und damals war ja die Klausur noch zur Corona-Zeit. Das heißt, wir haben die über Moodle online von zu Hause geschrieben. Da hat es mir tatsächlich echt viel geholfen, dass ich meine Aufgaben zurechtlegen konnte. Also ich habe mir dann so einen Spickzettel, man durfte ja auch bei Herr Freiheit allgemein Spickzettel haben, aber zu Hause habe ich mir das alles nochmal ein bisschen mit größerer Schrift und dann so, also ich hatte halt einfach mehr Platz, mir mehr Spickzettel zu machen. Das hat mir unheimlich geholfen.
Okay.
Genau.
Und also, dann hat es auch geklappt.
Dann hat es geklappt. Ja, es hat geklappt.
Genau, vielleicht zur Erklärung, die unseren Studiengang oder die HTW nicht kennen, das ist tatsächlich üblich, dass man sozusagen dass man immer sozusagen in bestimmtem Umfang sich Notizen mit in die Klausur nehmen darf, zum Beispiel um bestimmte Formeln zur Hand zu haben und so. Das ist aber nichts, soweit ich zumindest weiß, was jetzt nur in unserem Frauenstudiengang so ist, sondern das gibt es auch in anderen Studiengängen. Also das ist ganz normal. Und es geht einfach darum, dass man halt bestimmte Sachen nicht stumpf auswendig lernen muss, sondern die darf man halt mitnehmen. Genau, und das ist eigentlich auch ganz sinnvoll.
Und genau, um dazu auch zu sagen, ganz viele Module in den Studiengängen sind ja auch einfach so, dass man sich das Wissen, man muss das verinnerlichen oder man muss das verstehen und deswegen bringt es oft gar nichts, seine Unterlagen jetzt großartig dabei zu haben. Ne? Also es ist ja immer so die Frage auch, in welchem Gebiet das dann stattfindet.
Aber ich weiß auch noch einmal, da war irgendwas mit so Quadraten und dann hat dann so diesen Bildschirm reingerollt, um uns das zu zeigen, was wir jetzt machen sollen und dann immer weiter erklärt und ja, wenn sie das dann implementiert haben, dann müssen sie das machen und dann hier noch so ein Kreis und da noch irgendwelche Linien und ich war echt so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Das war schon irgendwie, aber ja. Ja, genau. Das war schon Prock. Ich bin froh, dass ich keine Prock-Klausuren mehr schreiben muss, weil man hat da echt.
Ja.
Das ist wirklich Zeitdruck. Stimme ich dir total zu.
Total. Aber es hat Spaß gemacht und wenn man es kann und wenn es funktioniert, dann fühlt man sich wie so ein König.
Ja.
Oder? Also Königin, das Problem wird es dann halt echt, wenn es nicht funktioniert.
Ja. Ja, eher so wie Witchcraft, also ob man so Superpower hat. Und
ja, genau. Richtig, also, richtig, total.
Ja, das ist das, was Herr Freiheit auch mal meinte, als wir auch mit ihm gesprochen haben, dieses Tal der Tränen. Und dann ist dann aber auch sozusagen die Freude wahnsinnig groß, weil man davor halt wirklich gelitten hat. Okay. Gab es sonst noch andere Sachen, die für dich herausfordernd waren, jetzt neben dem Programmieren?
Ja, ich fand tatsächlich die Projekte teilweise sehr herausfordernd. Weil die Gruppen wurden ja ausgelost und man kannte teilweise die Person nicht. Ich hatte zum Beispiel sehr Glück bei meinem ersten Projekt. Da hatten wir Personen drin, die sehr stark entwickeln konnten und Personen, das Team war sehr gut ausgegliedert. Genau, in Frontend und Backend und auch in der Kommunikation. Das lief sehr gut. Beim zweiten Projekt lief es auch sehr gut, tatsächlich, aber ein bisschen schwieriger, würde ich tatsächlich sagen. Da hatten wir so eine Non-Code-Plattform. Da mussten wir uns alle erstmal so ein bisschen einlesen, also so einarbeiten. Und da hat man dann auch schon gemerkt, wie das im Team mal knisterte. Da gab es schon ein bisschen Schwierigkeiten, aber man hat es halt auf die Reihe bekommen. Aber da hat man so richtig mal gemerkt, wie es ist, wenn man ja Schwierigkeiten hat mit dem Arbeitgeber beziehungsweise Auftraggeber, sich dann zu verständigen, zu kommunizieren, wenn die Anforderungen nicht klargestellt sind oder man dann irgendwas implementiert und dann heißt es auf einmal, das wollte ich gar nicht so haben oder so oder das habe ich mir ganz anders vorgestellt.
Ja.
Oh, das hat man dann auch im Team gemerkt, dass ja, dass es halt so sehr, sehr anstrengend war.
Sorgt für Frust auch wahrscheinlich, wenn sich alle voll rein oder so irgendwie Leute Zeit reingesteckt haben und dann geht es auch noch irgendwie am Ziel vorbei. Das ist, stelle ich mir
auch vor. Ich glaube aber, das ist auch sehr realitätsnah tatsächlich, diese Szenarien, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, das passiert auch in der
realen Welt. Ja,
in der Wirklichkeit.
Richtig, total. Und deswegen finde ich die Projektgruppen super, also Projektallgemeingruppen arbeiten, weil in der Schule hat man das nicht wirklich, da kennt man das nicht. Bei der Arbeit hatte ich das auch nicht wirklich. Und das dann so zu erleben, das ist eine Expertise und eine Erfahrung, die man mitnimmt, das kann man für nichts eintauschen.
Genau, und gleichzeitig ist es ja schon auch eher so, dass man halt so von allem eher so die Grundlagen lernt und selber auch so ein bisschen einen Weg finden muss, um sich zu spezialisieren und so seinen eigenen Schwerpunkt zu finden, wo es beruflich hingehen soll. Wie hast du das gemacht? Oder ist es bei dir erst auch, vielleicht kommt das jetzt auch erst bei dir so im Master, dass du da mehr so ein bisschen deine Richtung findest?
Tatsächlich erst im Master. Das ist auch ein Grund, warum ich mich für den Master entschieden habe, weil ich einfach noch so ein bisschen mehr lernen wollte über den Bereich, über ja so ein bisschen auch schwerpunktmäßig. Also der Master hat ja auch 3 Schwerpunkte und das war mir halt ganz, ganz wichtig. Das wusste ich im Bachelor noch nicht. Im Bachelor fand ich noch zum Beispiel Projektmanagement ganz interessant. Finde ich auch heute noch nicht schlecht. Aber ich habe im Master schnell gemerkt, dadurch, dass wir so ein Projektmanagement-Modul haben im ersten Semester oder hatten, da habe ich dann gemerkt, okay, ich weiß gar nicht, ob Projektmanagement mir so viel Spaß macht. Vielleicht probiere ich doch mal die IT-Beratung. Und ich habe halt auch, während ich dann in der IT-Beratung war, schnell gemerkt, okay, hier gibt es auch viele Bereiche. Also das gibt nicht nur die eine IT-Beratung, sondern kannst du ja in so viele Bereiche reinschnuppern. Und ich finde mich da teilweise immer noch.
Mhm. Welche Schwerpunkte gibt es?
Oh Gott, jetzt hast du mich geschnappt.
Ach, so Detailfragen.
Es gibt den Schwerpunkt IT-Management, den mache ich. Mhm. Dann gibt es den Schwerpunkt Business Analyst. Und den dritten Schwerpunkt, ich weiß nicht, wie der heißt. Okay. Da müsste ich nochmal nachrecherchieren. Ja, okay. Genau.
Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein gutes Argument für den Master, weil ich glaube, das ist ja häufig oder eigentlich fast immer so, dass die unterschiedliche Schwerpunkte haben und man sich dann nochmal für etwas entscheidet. Das heißt, es ist auch also nicht einfach nur allgemein irgendwie noch mehr Wissen, sondern auch wirklich eine Spezialisierung und Vertiefung. Genau, das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht an der Stelle ist jetzt ein ganz guter Moment, auf das Stipendium zu sprechen zu kommen.
Sie strahlt über beide Ohren, wenn ihr es sehen könntet. Sie
sieht sehr glücklich und stolz aus. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben noch gar nicht gratuliert. mega spannend. Erzähl mal, was ist das? Wie bist du da gelandet?
Und was machst du da jetzt?
Was machst du da jetzt? Was erwartet dich jetzt?
Gerne. Okay, wo fange ich an? Ich hatte mich damals beworben, weil ich die E-Mail bekommen habe von Angela, dass man sich dafür noch bewerben kann. Ich fand das super. Also meine Eltern sind, also ich komme aus einer Gründerfamilie, fangen wir mal so an. Meine Eltern waren selbstständig, genau. In der Gastronomie und für mich, dadurch habe ich für mich entdeckt, so eine intrinsische Motivation. Also gar nicht so dieses, oh, ich möchte jetzt so das nächste N26 oder Snox werden, sondern das ist ganz intrinsisch. Einfach flexibel zu sein und sich selber etwas aufzubauen und der Welt etwas so, ja, so was Eigenständiges zu bringen. Also habe ich mich einfach beworben, tatsächlich ohne Idee erstmal. Habe mir das ganz offen gelassen, weil das Exist-Gründerstipendium ist vor allem dafür da, anders als zum Beispiel das Kriegsstadt-Stipendium oder das normale Exist, sag ich mal jetzt normal im Prinzip, ist das Exist-Women dafür da, dass man seine Persönlichkeit vor allem entwickelt. Natürlich steht da auch die Produkt- oder der Service auch im Vordergrund, aber insbesondere die Persönlichkeit der Person. Und beim Vorstellungsgespräch, also bei der Vorstellung, Grunde dann im Prinzip, haben die mich verschiedene Fragen gestellt, haben auch direkt gefragt, ob ich ja seit wann ich drüber nachdenke zu gründen, wann ich gründen möchte und ja, was meine Motivation ist etc. Genau, demnach hab ich ganz schnell die Info bekommen, ich glaube 2-3 Wochen später, dass ich genommen wurde. Da war ich total glücklich drüber. Ich war auch so transparent und habe direkt am Anfang gesagt, ich habe keine Idee. Ich habe so ein paar Sachen, über die ich schon nachgedacht habe, aber es ist nichts, was ich so verfolgen würde. Ich würde gerne etwas finden, wo ich wirklich drin aufgehe. Ja, und dann hatten wir die ersten Treffen. Es ist im Prinzip so aufgebaut, dass man, man kriegt eine dreimonatige Vergütung. So, das sind so Lebensunterhaltskosten, die man dann, damit man halt eben nicht arbeiten muss, wenn man möchte, oder halt auch seine Arbeitszeiten runterschrauben kann und sich auf das Stipendium konzentrieren kann. Dann hat man verschiedene Workshops, an denen man teilnimmt. Ich war jetzt zum Beispiel bei den Gründerinnen-Tagen dabei. Da lernt man sowas wie networkt man richtig, ist ja schön und gut, wenn man dann jemanden kennengelernt hat, aber wie geht es dann weiter? Man muss ja auch irgendwie in Kontakt bleiben. Genauso Visitenkarten. Ich habe das erste Mal gehört, dass es digitale Visitenkarten gibt. Fand ich super interessant.
Ah, okay.
Genau, wir hatten so einen Tag, wo wir pitchen mussten, hat man seinen eigenen Pitch vorbereitet. Dann haben wir so Workshops, wo wir dann auch unseren Auftraggeber kennenlernen, wie man mit wir kriegen auch Sachkostenzuschläge, die wir bis November benutzen können. Da hatten wir dann auch so einen Workshop, wo wir drüber geredet haben, okay, für was kann man das jetzt alles ausgeben, wo macht es am meisten Sinn? Genau, und so haben wir halt verschiedene Workshops. Ich freue mich schon auf die nächsten Workshops. Und wir haben halt unglaubliche Frauen bei uns in der Gruppe. Da sind wirklich tolle Ideen dabei und Ja, ich hoffe auch natürlich, so wie die, dass ich auch erfolgreich werde mit meiner Idee. Genau, und ja, im Prinzip finde ich das super, dass die Persönlichkeit auch im Vordergrund ist, dass man halt eben nicht einfach so ins kalte Wasser sich wirft und sagt, okay, jetzt gründe ich, aber so, weißt du, wie haben es andere Frauen gemacht, dass man diese Expertise hat, diese Erfahrung und auch bei sich selber merkt, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Was muss ich lernen, was muss ich wissen, bevor ich da einsteige? Mhm. Genau, und darauf freue ich mich. Es hat ja jetzt erst angefangen,
ja, das Stipendium. Okay. Wir befragen dich dann nochmal, wenn der Zeitraum abgeschlossen ist.
Ja, gerne.
Genau, aber was ich total cool finde, ist, dass du sagst, ich habe mich ohne Idee beworben. Weil ich glaube, das ist so ganz oft was ich so denke oder was ich auch immer wieder höre von anderen. So, ja, ich würde schon, aber ich habe halt noch nicht so eine richtige Idee. Und erstmal so dieser Gedanke, hey, ich kann da auch erstmal so mich bewerben. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich dachte, dafür muss man schon eine ausgereifte Idee haben.
Und die muss auch super krass sein, ne? Also das ist so ein bisschen die Vorstellung, die man hat.
Ja, ja, das finde ich erstmal total cool. Mhm. Genau, und war der Bewerbungsprozess aufwendig für dich oder ging das eigentlich? Also,
Also erstmal würde ich gern da andocken, wo ihr gesagt hattet, dass ihr denkt, man braucht eine Idee. Tatsächlich haben wir an der HTW 3 Stipendien, das Kickstart, Ideas Kickstart, dann das Exist und das, ja, der Co-Pilot jetzt im Prinzip von den Women Exist. Die Stipendien sind ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel Exist-Stipendium, da muss man in einer Gruppe sein, bei der, genau, also da ist es ganz unterschiedlich, die Anforderungen ganz unterschiedlich, weil Exist Women jetzt der erste Anlauf ist, ist das da nochmal, im Prinzip, glaube ich, hat man da noch mehr Freiheiten. Mhm. Genau, und ansonsten zu deiner Frage zu Exist Women, kannst du die nochmal wiederholen? Entschuldigung, jetzt habe ich gerade voll ernst geredet.
Wie der Bewerbungsprozess, also ob der sehr aufwendig war oder ob du sagen würdest, das kann man schon mal machen, auch wenn man jetzt nicht, also ist ja auch immer eine Frage, wie viel Energie und Zeit kann ich da reinstecken, ohne zu wissen, ob es wirklich klappt. Ist das auch was für Leute, die vielleicht, wie aufwendig war das?
Okay, ja, bei unserer Hochschule war das nicht so aufwendig. Mhm. Natürlich hat man sich vorbereitet, man war auch aufgeregt. Das war online. Ich hatte 2 Personen mit mir im Call. Mhm. Die Angela, die betreut eben das Gründerin-Stipendium und allgemein das ganze Gründungsvorhaben an der HTW. Und unsere Auftraggeberin, auch eine ganz nette Persönlichkeit. Aber ich war auch bei einem Pitch dabei von einer anderen Hochschule. Also das bieten die halt im Prinzip deutschlandweit an. Mhm. Auch alle Hochschulen in Berlin. Man kann sich teilweise immer noch bewerben, habe ich gehört.
Okay.
Genau, an anderen Hochschulen. Also man muss sich nicht auf seiner Hochschule bewerben. Und da war das ein bisschen aufwendiger. Ich hatte für mich zum Beispiel keine Präsentation vorbereitet, weil es nicht gewünscht war, weil da keine Zeit dafür war. Das Vorstellungsgespräch ging 30 Minuten. Die Fragen waren aber schon, also man musste auch spontan beantworten, warum man jetzt die perfekte Kandidatin dafür ist oder was man dann dem Stipendium auch selber beitragen kann. Also nicht nur, okay, was erwarten wir von dir, sondern so, was denkst du, bringst du uns mit an Mehrwert? Mhm. Und als ich bei dem Pitcher von der anderen Hochschule, ich kann gerade gar nicht sagen, welche das war, da mussten die sich vor einer Jury vorne hinstellen und ich glaube, die Jury bestand aus 7 Personen. Da war ein Publikum, wir waren schon so 30 Personen. Das war total schön, weil wir hatten natürlich auch Verpflegung und man hat neue Leute kennengelernt. Das Event war super, aber sich da vorne hinzustellen und so 2 Minuten, 3 Minuten zu pitchen mit einer Präsentation, das war dann doch, ja, fand ich schon, ja, aufwendiger. Mhm. Und ich glaube, da wäre man auch nervöser gewesen. Mhm. Also ja, wäre ich absolut nervös gewesen, so vor 40 Personen so meine Idee vorzustellen. Und da sollte man auch keine Idee haben, aber tatsächlich hatte jede Person eine Idee. Mhm. Mhm. Genau.
Du hast jetzt schon 2-mal von der Auftraggeberin gesprochen. Was heißt das? Bekommt man im Kontext von diesem Programm jemanden zugewiesen und mit der Person arbeitet man dann zusammen?
Nee. Das ist gefördert vom BMWK, das ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Da gibt es nochmal einen Auftraggeber innerhalb der BMWK. Wüsste ich jetzt nicht, also das haben die zwar ein paar Mal erwähnt, ich wüsste jetzt, aber ich kann den Namen nicht nennen. Das sind im Prinzip die Personen, die dann die Fördermittel oder die Finanzen zur Seite also bereitstellen und die dann aber auch sagen, okay, dafür dürft ihr das verwenden und das erwarten wir von euch. Also es ist jetzt nicht so, dass man am Ende mit einem Produkt, also ich könnte jetzt, so wie ich eingestiegen bin, auch aufhören, aber die sagen dann schon so, okay, ihr müsst, also es gibt Workshops, die sind verpflichtend, die geben uns auch Pläne mit, die wir dann ausfüllen sollen. Wenn man das nicht tut, könnte man theoretisch auch machen, wäre aber natürlich nicht produktiv und nicht.
Und wie geht das jetzt weiter? Wie läuft das jetzt? Also entwickelst du jetzt irgendwie einen Prozess, begleiten deine Idee weiter oder und wie lange geht das? In welchem Rahmen findet das Ganze noch statt?
Okay, also das Stipendium läuft insgesamt bis Ende November. Bis dahin haben wir auch die Möglichkeit, die Sachkosten auszugeben. Ich würde kurz auf meine Idee eingehen, damit man da so ein bisschen eine Vorstellung hat. Und zwar habe ich mir, saß ich einen Abend zu Hause und habe mich, ich bin so ein Fan, ich liebe ja Informatik und ich liebe so neue Technologien und ich schaue mir immer die neuesten YouTube-Videos an, was rausgekommen ist. Und da war so ein Video dabei, da ging es tatsächlich um soziale Distanz. Also da ging es darum, dass sich Menschen auf der ganzen Welt sozial distanzieren. Das heißt, im Prinzip gibt es Personen in Japan, die seit Jahrzehnten nicht ihre Wohnung verlassen haben, in einer Einzimmerwohnung leben. Gibt es auch in Deutschland, wo Personen einfach jahrelang nicht ihre Wohnung verlassen. Kennt man ja vielleicht auch selber, man arbeitet, man bestellt sich was zu essen oder am besten noch von Flink und kocht dann und ist dann irgendwie 3 Tage in der Woche in einer Wohnung. Mhm. Und kommt nicht raus. Also man bringt dann teilweise den Müll nicht raus und dann stellt ihn auf den Balkon oder sowas. Und ich würde das Problem gerne angehen, weil es gibt nur so eine ganz schöne Serie bei Netflix. Da geht es darum, dass 5 Orte besichtigt werden, dass ein Mann 5 Orte besichtigt auf der Welt, wo die Menschen über 100 Jahre alt werden. Mhm. Und eins der Kernpunkte ist, ich weiß gerade nicht, wie die Serie heißt, aber eins der Kernpunkte ist, dass die Personen sehr sozial unterwegs sind. Genau. Und das Problem würde ich gerne angehen und da würde ich gerne einmal als App und einmal als Produkt einen KI-Assistenten generieren, der die Persönlichkeit, mit dem man so eine Kennenlernphase hat und der die Persönlichkeit einer Person kennenlernt. Da ist es mir ganz wichtig, dass es nicht nur dieses, dass die KI nicht nur dafür da ist, einem zu sagen, wie ist das Wetter heute oder so banale Antworten im Prinzip oder stell mir einen Timer, sondern wirklich, dass die KI lernt, auch wenn es sehr schwer ist, Empathie in einer KI nachzubilden, möchte ich, dass die KI lernt im Prinzip, okay, so Signalwörter aufnimmt oder so Sachen auf der Totenspur aufnimmt. Zum Beispiel, wenn man erwähnt, ich trinke super selten Wasser oder ich war irgendwie jetzt schon den ganzen Tag arbeiten, dass die KI einen dazu motiviert, sich zu bewegen, rauszugehen, zu sagen, hey, wenn du, also jetzt als Beispiel, wenn du nur 5 Minuten läufst, dann verbrauchst du 200 Kalorien oder sowas. Das hätte ich gerne als Produkt, also als 3D-Avatar, den man sich selber zusammenstellen kann, dass der so nach den Wünschen halt auch aussieht und mit dem man dann reden kann. Also wenn man kennt es ja, man kommt von der Arbeit nach Hause, am besten ist man noch irgendwie Single und einsam, dann hat man jemanden, mit dem man reden kann. Kann aber auch sein, dass der Partner zu Hause ist, noch in einem Meeting. Einfach so, dass man sich mit jemandem austauschen kann, der einem antwortet, auf seine Persönlichkeit zugeschnitten. Und ja, so, dass wenn man das Haus verlässt, dass man halt auch jemanden bei sich hat, dass man also im Prinzip ja so diese Einsamkeit und diese soziale Distanz überwindet.
Dabei hat auch als App dann sozusagen, oder?
Genau, als App dann zum Beispiel, also ich bin noch in der Ideenfindung und überlege mir gerade die ersten Futures und da stelle ich mir das irgendwie so vor, dass wenn man dann rausgeht, dass man, wenn man niemanden am Telefon erreichen kann, aber man zum Beispiel auch nicht alleine spazieren gehen möchte oder zu Lidl gehen möchte, dass man dann halt einfach seine Kopfhörer einstecken kann und mit der KI redet oder der KI sagt, hey, ich habe Gurke und das und das zu Hause, was kann ich mir eigentlich noch mit kochen, brauche ich noch irgendwas? Also wirklich so einen interaktiven Austausch hat. Und dass man vielleicht, wenn man morgens aufsteht, das wäre mir noch am liebsten, dass das Produkt so einen Sensor hat, dass man das einstellen kann, dass man sagt, okay, dass die KI einen im Prinzip, den man ja dann auch einen Namen geben kann, dass die einen dann zum Beispiel am Morgen begrüßt, sodass man direkt nicht aufs Handy schaut, sondern dass man echt gute Laune bekommt und ja.
Okay, das klingt mega cool.
Ja, mal schauen, was sich daraus ergibt und wie geht's weiter. Ja, ich würde gerne jetzt im nächsten Schritt meine Ideen weiter festigen. Ich habe mir schon einen Meilensteinplan gemacht und so einen kleinen Projektplan und würde dann schauen, okay, wie lässt sich der erste Prototyp zum Beispiel über Figma bauen, bevor man dann halt echt so ein Hardware-Prototypen hat. Würde ich gerne, würde ich mir gerne die ersten Futures überlegen, schauen, okay, was ist möglich, was gibt es auf dem Markt. Ich habe noch keine konkrete Marktrecherche gemacht. Ich habe ähnliche Produkte gefunden, ich habe auch Webseiten gefunden, die sowas anbieten, aber noch kein Produkt. Da würde ich halt einfach schauen, okay, wenn es Konkurrenz gibt, wie kann ich mich von der abheben? Genau, das wären so die nächsten Schritte. Und ich hoffe dann, dass ich bis Ende November halt meinen ersten Prototypen habe, sodass, wenn ich dann das nächste Stipendium idealerweise bekomme, dass ich dann mit so einem Hardware-Typen Hardware-Prototypen einsteigen kann. Und es dann so weitergeht. Vielleicht dann schon die Gründung nach dem Stipendium, wer weiß. Okay.
Ist das eine, hat es eine menschliche Form? Hast du gerade gesagt Hologramm?
Nee, es hat keine, also es würde im Prinzip wie ein Mensch aussehen, wie so ein Avatar. Mhm. Das Produkt müsste man sich dann so vorstellen wie so ein dickeres Tablet, was aber in 3D, in 3D fungiert. Also man hat dann halt echt so ein Avatar vor sich, den man in 3D auch besichtigen kann. Genau, aber nicht so ein Hologramm, was sie dann so aufleuchtet, sondern halt echt so ein, also so war meine erste Überlegung, aber das mit dem Hologramm nehme ich mit.
Ich hätte gerne eine Katze.
Ja, das kann man, also nehme ich mit, das schreibe ich mir
also
alles auf.
Ich finde, wenn ich mir schon was wünschen kann, wäre ich eher für so Haustiere zu haben. Ist ja vielleicht sogar auch für Leute, die keine Haustiere halten können.
Ich fände so ein kleines Huhn voll cool.
Oder die eine Katzenallergie hat. Ja, so ein Huhn, das wäre schon geil. Aber eine Katze, die dann halt auch reden kann.
Ja, genau.
Also das ist ein Vor- und Nachteil an Katzen, dass sie nicht sprechen können. Deswegen, ich kann damit was anfangen. Ich könnte mir das schon vorstellen. Ich könnte auch meine jetzige Katze darin konservieren. Lassen wir das. Aber die schon sehr alt ist. Aber genau, okay, cool. Ich bin sehr gespannt.
Klingt super spannend.
Ja,
ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es alles so klappt, wie du dir das vorstellst.
Genau, und ich wollte eigentlich noch fragen, was dein Ziel ist, hast du jetzt schon gesagt, so einen ersten Prototypen zu haben. Mhm. Gibt es was, worauf du dich besonders freust oder wovor du vielleicht aber auch ein bisschen Bammel hast?
Ja. Also ich freue mich darauf, wenn die Idee ausgereift ist und man dann auch weiß, okay, ich habe etwas, was mich vom Markt differenziert und vor allem besonders macht. Aber natürlich habe ich auch Angst davor, dass es irgendwie nicht so richtig, also dass die Idee dann nicht richtig ankommt am Markt, wenn man dann so weit geht. Ich habe auch Angst davor, dass, wie macht man das im Prinzip, wie vereinbart man das mit der Familie? Weil ich habe einen Partner und der hat mich jetzt auch schon vor kurzem angesprochen, wie sieht es denn aus nach dem Master, wollen wir nicht irgendwann Kinder haben? Und ich bin halt so sehr karrieregetrieben. Mhm. Da muss man sich natürlich dann schon überlegen. Natürlich gibt es so Unterstützungen wie so eine Website wie Working Moms, da kann man sich natürlich auch austauschen. Ich kenne auch viele Geschichten von Frauen, die haben sich in ihrer Schwangerschaft selbstständig gemacht. Das sind so Sachen, die machen mir natürlich Angst auch. Wie finanziert man sich natürlich? Also ist ja auch ein großes Thema. Frauen sind öfters gefördert, weil man halt einfach gemerkt hat, okay, da gibt's einen großen Unterschied. Die meisten Männer machen sich selbstständig, aber trotzdem ist man halt eine von vielen, die es dann halt trotzdem versuchen. Das sind halt viele Sachen, die mir Angst bereiten, wo ich halt auch manchmal sitze und zweifle und mir so denke, okay, mache ich das jetzt weiter? Wie geht's weiter? Und dann, aber von der anderen Seite freut man sich auch wieder, weil man sich so denkt, hey, ich habe es gefunden, das macht mir Spaß, ich könnte dann so an Tag und Nacht im Prinzip dran sitzen und man muss es halt einfach mal machen und wenn man es nicht getan hat, dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Aber es ist ja auch oft so, auch wenn ich hoffe, dass es bei mir nicht der Fall sein wird, weil ich mag meine Idee sehr, es ist ja oft so, dass man sagt, man hat mehrere Anläufe. Wir haben auch, wir kriegen eine Mentorin zur Seite gestellt, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, sehr wichtig. Wir kriegen von Anfang an eine Mentorin zur Seite gestellt, die machen das auf freiwilliger Basis. Das heißt, die werden nicht dafür vergütet, das sind alles Frauen, die gegründet haben oder in ihrer Gründung sind. Und die sind dann halt teilweise halt auch echt busy in ihrem Schedule, in ihrem Zeitrahmen. Und das finde ich halt natürlich super, dass man da dann die Möglichkeit bekommt, sich mit denen auszutauschen. Mhm. Da soll man sich aber auch, wurde auch gesagt, da soll man sich sehr gut darauf vorbereiten. Mhm. Und ich glaube, das freut mich halt dann zu sehen, okay, man ist nicht die Einzige. Es gibt andere Frauen, die machen es, die sind busy und die kriegen das auch mit ihrer Familie und alles auf die Reihe. Deswegen mal schauen. Wir haben auch eine Person, eine Mentorin dabei, die Mali, die hat 7 Unternehmen gegründet. Fand ich sehr bewundernswert. Wow. Da dachte ich so, wow.
Krass.
Ich hoffe, das kriege ich auch immer hin. So, wer weiß, man weiß ja nie. Aber es gibt viele Frauen auch, die haben echt, also die mussten mehrmals anlaufen und gründen, bevor sie es dann geschafft haben.
Also 7-mal erfolgreich.
7-mal erfolgreich, ja.
Okay, krass. Wow.
Ja, dann hört man sowas und dann denkt man sich so, okay, kann ich da damit halten.
Einmal wäre auch okay, wäre doch ja, auch genau. schon mal schön. Aber irgendwann muss man anfangen.
Ja. Genau, genau, genau. Ja, da gibt es eine Person, von der ich sehr gerne erzählen würde. Mhm. Ich war gestern auf, ja, bei den, die HTW bietet alle 2-3 Monate so einen Tag an, da geht es um so einen Gründerinnen-Stammtisch für Frauen. Da stellen sich dann so Vorbildgründerinnen vor. Das sind dann Frauen, die seit mindestens 3 Jahren in der Gründung sind. Und da waren 2 Personen dabei, die Namen fallen mir gerade nicht ein. Genau. Auf jeden Fall die eine Person, die hatte mit ihrem Mann, die kommen beide aus der Gastro, die hatte mit ihrem Mann einen Cupcake-Laden aufgemacht. Die vermarkten Cupcakes und andere Pasterie, feine Pasterie. Genau, die haben jetzt auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, ein eigenes Café aufgemacht. Genau. Und es gibt noch eine andere Person, die hat sich vorgestellt, eine andere Frau. Und sie hatte mit ihrem Mann auch zusammen einen Eisladen aufgemacht. Also die haben beide vorher gearbeitet. Sie selber war, wenn ich mich nicht ganz irre, Kinderkrankenschwester. Und sie hat dann irgendwann gesagt, okay, mental ging es nicht mehr für sie. Das konnte sie nicht mehr mit nach Hause nehmen. Und dann hatte sie einfach angefangen, ihr eigenes Eis zu vermarkten. Mhm. Das macht sie jetzt schon seit ein paar Jahren, seit 2018 offiziell, wenn ich mich nicht irre. Genau, und das Eis gibt es auch in Berlin zu kaufen, in ein paar Rewe-Märkten. Das ist komplett organisch und ohne Bindemittel. Genau, finde ich also super interessant und spannend, als sie das erzählt hat. Und ich dann da saß und dann dachte ich so, wow. Also jetzt muss man sich ja auch erstmal trauen, einfach zu sagen, so jetzt...
Schmeiß meinen Job hin.
Und, genau. Ja. Und dann bin ich auch immer so Eisverkäuferin und vor allem dann auch zu sagen, okay, ich möchte etwas für die Nachhaltigkeit tun. Mhm. Ich möchte regionale Produkte anbauen. Die baut auch teilweise selber ihre Produkte an, verwendet die. Unglaublich.
Cool. Ja, auch spannend, dass dann Gründerinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen bei diesem Stammtisch, von dem du jetzt gerade erzählt hast. Das ist auf jeden Fall interessant.
Wenn das jetzt Leute hören, die vielleicht gerade noch FIF studieren und sich dafür interessieren, was man an der HTW so machen kann, was würdest du denen raten? Einfach mal Kontakt aufnehmen mit dem Career, wie heißt es, Gründungszentrum? Oder genau. gibt es da irgendwie interessante Events, wo du sagen würdest, geht doch da einfach mal hin? Also einfach vielleicht auch noch mehr dafür zu begeistern, für das Thema, sich damit zu beschäftigen?
Total. Also es gibt den Gründungsservice, der ist geleitet von der Angela Höhle. Und sie hat da ja regelmäßig offene Termine, ja, der Gründungsstammtisch, aber auch sowas wie die Startup-Community und weitere Workshops, da kann man sich auf der Webseite der HTW, da gibt es glaube ich auch direkt eine Verlinkung zu der, die haben eine eigene Webseite, eine Entrepreneur-Webseite, da gibt es die neuesten Termine drin. Ich habe auch vor kurzem eine WhatsApp-Community ja, Gruppe gebildet, weil ich bin in so vielen WhatsApp-Gruppen und dann muss man, wenn man irgendwas teilen möchte, irgendwie 5-mal weiterklicken und irgendwann, also WhatsApp hat das ja eingeschränkt und dann musst du stoppen und dann wieder weiter teilen. Da habe ich irgendwann gesagt, so jetzt mache ich einfach mal eine Community und habe da so 5-6 Gruppen erstellt und poste dann immer in den richtigen Bereichen, was dazugehört. Und ja, ich einfach mal machen. Ich meine, was soll schon schief gehen? Mhm. Man lernt unglaubliche Persönlichkeiten kennen, man wird bestärkt an seinen Zielen, in seinen Wünschen und in seiner Motivation. Und was, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich meine, wir leben zum Glück in so einem freien Land, dass wir uns das leisten können, einfach echt mal zu gründen. Ich habe eine Stipendiatin mit mir, die ich habe ganz doll Respekt vor ihr, die hat ihren Vollzeitjob hingeschmissen. Mhm. Oder tut das jetzt. Da muss man sich mal vorstellen, die ist seit ein paar Jahren, arbeitet die und verdient sehr gut. Mhm. Und dann sagt sie einfach so, jetzt schmeiße ich meinen Job hin und versuche mit der Gründung. Also ich kann dazu nur raten, das zu tun. Ja. Ich wünschte, ich hätte früher angefangen.
Ja. Wie kann man sich jetzt so einen typischen Tag bei dir vorstellen? Du studierst, du arbeitest als Werkstudentin, du bist Gründerin, das passt für mich nicht in einen Tag. Erzähl doch mal, wie du das machst.
Ja, sehr schwierig auch dann seine Partnerschaft da reinzubringen. Und noch umso schwieriger, weil ich jetzt erst angefangen habe bei der CGI. Das Onboarding ist ja sehr stressig, vor allem, weil ich das jetzt in Vollzeit mache bei der CGI.
Ah, okay. Krass.
Damit, ja, habe ich mich bewusst dafür so entschieden, weil ich, wenn das Studium wieder im April anfängt, ich studiere in Regelstudienzeit, ich habe 6 Kurse, ich kann mir das nicht leisten, dann noch im Onboarding zu sein oder erst das Unternehmen kennenzulernen. Mhm. Deswegen, wie ist so mein Tag? Entschuldigung.
Stehst du auf?
Genau, wie ist so mein Tag? Ich stehe auf. auf. Ich stehe sehr früh auf. Ich gehe auch sehr früh ins Bett dafür. Genau, ich stehe auf. Ich frühstücke meistens. Ich putze so ein bisschen die Wohnung, um so ein bisschen runterzukommen. Ich kann nicht sofort mit der Arbeit beginnen. Dann kommt es auf den Tag an. Wenn es unter der Woche ist, dann fange ich an zu arbeiten. Am Wochenende fange ich erstmal an, was fürs Stipendium zu tun. Genau. Und dann teile ich mir die Tage im Prinzip auf. Also unter der Woche ist es dann so, dass ich dann bis 16, 17 Uhr arbeite. Dann nehme ich mir meistens eine Stunde Pause. Dann, ja, jetzt habe ich noch zwei Klausuren, dann lerne ich noch ein, zwei Stunden. Und dann mache ich wieder so eine halbe Stunde Pause. Und dann kurz vorm Schlafen, hier in so eine Stunde oder zwei, setze ich mich nochmal an meine Idee und brainstorme so ein bisschen. Es ist halt, ja, schwierig, aber es bringt mir halt nichts, das ans Wochenende zu schieben, weil dann habe ich nichts von meiner Freizeit. Und meine Wochenenden sind halt auch so schon sehr voll, weil da muss halt auch lernen und das Stipendium rein. Ja, und dann versuche ich noch einmal die Woche zum Jubilatix zu gehen. Genau. Ja, und ich versuche dann halt auch noch Zeit für meinen Partner zu finden. Da blocke ich mir halt. Ich hab mir angewöhnt, mir auf dem Handy To-Do-Listen zu schreiben, weil ich vergesse sehr schnell Dinge. Und ich blocke mir in Kalenderzeiten für meinen Partner. Ich blocke mir in Kalenderzeiten, um mich auch halt auch auszuruhen. Mein Kalender sieht halt echt so aus, so arbeiten und dann irgendwie eine Stunde Pause und dann das und das, weil ansonsten würde ich das, glaube ich, gar nicht auf die Reihe kriegen.
Das klingt sehr strukturiert auf jeden Fall, aber wahrscheinlich geht es tatsächlich nicht anders.
Schwierig. Bei den vielen. Man kann sich auch nicht vorstellen, mit was für einem strahlenden Gesicht du das vorträgst, wie du durchgetaktete Tage hast. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie positiv du rüberkommst. Du wirkst gar nicht gestresst davon, aber vielleicht manchmal schon, ich weiß nicht.
Oh doch, also man hat schon Momente, wo man dann so ein Mental Breakdown hat, das hatte ich vor drei Tagen oder so, dann saß ich zu Hause und dann hatte ich so die Schulung von der Arbeit gemacht, ich muss 9 Schulungen machen und das innerhalb von ein paar Tagen, damit man halt auch ins Projekt dann aufgegliedert wird. Ja, und dann saß ich da so, da habe ich so eine Schulung gerade hinter mir, so eine Schulung, da war dann schon mal eine Stunde oder eineinhalb und dann habe ich eine Nachricht bekommen von meinem Projektteam aus der Uni, vom Projekt im Prinzip, dass wir ein Meeting haben. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, weil ich es mir nicht in den Kalender eingetragen habe. Und ich sollte aber für den nächsten Tag eine Meilensteinplanung vollenden. Und zwar nicht meine eigene, sondern die von der, ja, die Anforderung vom Access Women. Und dann saß ich da und dann dachte ich so, oh Gott, und jetzt hast du deine Aufgaben nicht fertig gemacht für das Meeting. Das Meeting steht aber an und du musst ja aber bis bei uns war schon so 21 Uhr. Du hast gerade die Schulung hinter dir und du musst aber diese Planung bis morgen fertig haben. Also da hatte ich so einen Mental Breakdown und saß da so 5 Minuten und habe irgendwie nur ins Nichts gestarrt und habe meinen Freund gebeten, mich dann so aufzumuntern, weil ich das dann halt echt brauchte, seine Aufmerksamkeit und ja seine Fürsorglichkeit. Und irgendwie hat man es dann gestemmt. Dann saß ich halt da bis Mitternacht und dann...
Und denkst du gerade in solchen Momenten dann auch manchmal drüber nach, was ganz anderes zu machen?
Oh ja, ganz oft sogar.
Eisverkäuferin.
Ja, genau. Ja. In solchen Momenten denkt man sich ganz oft so. Also ich habe auch Tage, dann gehe ich da irgendwie so um 19 Uhr schlafen, weil das Pensum einfach zu hoch ist. Weil selbst, also auch vorher, als ich gearbeitet habe und im Werkstudentenjob drinne war, man hat zwar Tage, die sind ein bisschen einfacher, dann kommt aber irgendwas anderes dazwischen. Man kennt es ja, also dann meldet sich irgendjemand oder man muss was für die Familie tun. Also es ist halt immer, also es kommt halt irgendwie immer etwas dazwischen. Und das Onboarding ist halt einfach nur nochmal so ein Meilenstein, der dazugekommen ist. Und dann manchmal gehe ich um 19 Uhr schlafen und dann denke ich mir so, oh Gott, wie hast du den Tag überstanden? Wie wird's morgen? Wird's genauso? Also, wann gehst du schlafen? Willst du das vielleicht nicht doch irgendwie entscheiden, länger zu studieren? Ja, aber dann heißt das ja auch wieder Karriere nach hinten verschieben. Dann heißt es Familienplanung nach hinten verschieben. Also, das ist, ja, man natürlich sagt man kann alles hinkriegen, wenn man möchte. Und Frauen sind auch sehr bestärkt und es geht auch. Aber man muss wirklich sehr strukturiert vorgehen und man muss viel opfern.
Ja, und man kann ja auch, also ich glaube, so die beste Planung kann ja auch nicht alles abdecken. Also weil genau, dann vergisst man vielleicht doch mal ein Meeting oder es kommt irgendwas Unvorhergesehenes rein oder irgendjemand sagt ab.
Ja, und man ist ja auch keine Maschine. Also man ist ja auch einfach noch ein Mensch, der manchmal gute Tage hat und manchmal auch einfach nicht so gute Tage. Und das spielt ja auch noch mit rein, ne?
Ja, und das merke ich schon halt auch manchmal. Ich habe auch manchmal so Tage, wo ich denke, okay, wenn jetzt nichts schief geht, dann klappt das. Und dann geht irgendwas schief und dann ist man echt noch so kurz vorm Ausrasten und denkt so, genau, Mental Breakdown, so, es geht jetzt nicht mehr. Und
hatte ich heute auch schon.
Ja. Das sind dann so Sachen, wo ich denke, so manchmal wäre es vielleicht auch geiler, ein bisschen mehr Puffer zu haben. Aber gleichzeitig will man, also ich nehme dich so als eine Person, die einfach sehr gerne
diese Dinge halt tut. Und dann ist es halt so ein bisschen vielleicht auch der Preis, den man dafür zahlt manchmal, dass man halt einfach ja sich für so vieles begeistert oder so genau Sachen dann auch so vorantreiben will.
Ach klar, ja. Natürlich. Also man muss sich, also es ist nicht so, dass ich so 24 Stunden so Workaholic bin. Ich nehme mir dann auch Tage, wo ich 5 Netflix-Serien gucke an einem Tag, vielleicht nicht am Stück, aber an einem Tag. Ja. Oder dann sage ich, okay, wisst ihr was, Leute, ich war jetzt 30 Minuten in diesem Meeting, ich muss jetzt raus, ich habe gerade keine Kapazität mehr, aber wir sind das Wichtigste durchgegangen. Ja. Ich belasse das jetzt bei euch. Man setzt sich dann da schon Grenzen. Es gibt auch Tage, da mache ich gar nichts, weil ich dann mir einfach so denke, ich müsste jetzt was tun, aber ich mache es halt einfach nicht, weil ich so merke, ich brauche diese Zeit für mich. Ja. Ich glaube, was mir halt echt hilft, ist, dass alles, was ich mache, mir wirklich Spaß macht. Das ist nicht so, dass ich mir so denke, okay, ich muss das jetzt machen. Oder ich habe jetzt so eine Idee und weil ich keine andere habe, setze ich die jetzt um und das macht mir aber gar nicht so viel Spaß, sondern ich gehe in allem auf. Deswegen, ich glaube, das hält mich halt auch so positiv.
Ja. Genau, also du hast ja auch schon gesagt, du wolltest gerne einen Frauenstudiengang studieren und hast da auch so ein Stück weit, so habe ich es zumindest gehört, schon auch so diesen Zusammenhalt erlebt, auch wenn sich Sachen so in Gruppen aufgeteilt haben. Wenn man dann fertig ist mit diesem Frauenstudiengang, kommt man ja sozusagen wieder in die normale Welt und da gibt es diese Bubble nicht mehr. Also weder im Studium jetzt im Master noch im Beruf hast du ja jetzt wahrscheinlich eine reine Frauen-Community, in dem Stipendium jetzt schon, aber wie war das für dich dann sozusagen in dieses gemischte Setting wieder zurückzugehen? Das klingt immer so, als ob man davor in so einem Kloster ist und dann kommt man wieder raus. Das stimmt ja nicht, aber war das für dich irgendwie ein Thema oder war dir das ganz egal?
Nee, tatsächlich. Also es war schon anders gewesen. Man merkt halt schon, dass ja teilweise das Pensum anders ist, die Erwartungen anders. Also ich merke schon, ich habe 2 Kollegen mit mir, mit denen ich meine Projekte mache. Wir sind auch eine sehr gute Gruppe. Und da merke ich teilweise schon, okay, im Bachelor, da hatten die Frauen hohe Anforderungen, aber die Männer haben nochmal höhere Anforderungen. Das wird mir schon sehr bewusst. Die sind dann schon so, okay, wenn da keine 1 da vorne ist, und zwar ich meine eine 1-0 oder eine 1-3, dann mache ich den Kurs nochmal.
Ah, wirklich?
Ja.
Ach, interessant.
Das hätte ich gar nicht gedacht. Es ist nicht jeder so, aber ich kenne bestimmt 3 Personen, die ich studiere, die so sind, wenn nicht noch mehr. Da merkt man halt auch bei sich selber so, okay, ein guter Notendurchschnitt ist wichtig und gerne und ich bin auch voll dabei, aber wenn ich so viele Sachen am Stück habe, dann muss ich halt gucken, wie ich das hinkriege, die 1-0 da zu bekommen. Es motiviert einen aber auch auf der anderen Seite. Also es zeigt einem auch, man hat verschiedene Perspektiven dadurch und man merkt dann halt auch selber so an sich, okay, vielleicht gebe ich gar nicht das Beste von mir. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich war aber auch schon in Gruppen drinnen, die sich dann aufgelöst haben, teilweise auch sehr spontan, irgendwie einen Tag oder 2 vor der Abgabe. Und da musste man irgendwie in 2 Tagen selber ein Projekt auf die Beine stellen.
Krass.
Das waren dann zwar kleinere Projekte, nicht so ein 3-Monats-Projekt, aber gab es halt auch schon. Also es ist schon wirklich sehr, sehr anders als im Frauenstudiengang.
Okay, also weniger auch so eine verbindlich, so klingt das, oder? Wenn man dann einfach so 2 Tage vorher entscheidet, nö, läuft jetzt nicht, das ist schon ein bisschen
nicht
härter.
Sehr kollegial.
Ja, also es ist schon tougher. Es ist schon tougher. Natürlich, ich finde den Master ein bisschen einfacher in der Hinsicht, weil alles Projektaufgaben sind, aber es ist schon tougher, würde ich sagen. Mhm. Also die Leute sind, also auch nicht nur die Männer, auch die Frauen haben hohe Erwartungen. Und wenn man da nicht hinterher ist, dann merkt man halt irgendwie in dem Team, okay, das klappt nicht. Also ich bin auch schon mal aus dem Team rausgegangen, weil ich so gemerkt habe, okay, ich habe meinen Teil getan, aber der Person war das nicht genug und meine Stärken waren halt wo ganz woanders. Und der Person hat es halt nicht gereicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann habe ich mich mit jemand anderem zusammengetan und das war halt auch gut. Das war halt keine 1-0, aber das war trotzdem sehr gut.
Ja.
Und da merkt man halt schon so, okay, man muss halt schauen, okay, mit wem versteht man sich. Bei Pfiff hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hat es halt funktioniert. Mhm. Also es gab auch Reibereien, klar, aber es hat halt irgendwie funktioniert. Es war alles ja doch ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Mhm. In Hinsicht der Teamkommunikation. Mhm. Man hatte auch seine Herausforderungen, aber im Master habe ich viel mehr Herausforderungen, was das angeht.
Es ist ja bei uns im Studiengang auch explizit Thema, ne? Also wir lernen Scrum und sowas, ne? Ich weiß gar nicht, wie das in so einem Masterstudiengang ist, ob man das da überhaupt vermittelt bekommt oder es eher davon ausgegangen wird, dass alle so die Grundlagen der sozialen, freundlichen Kommunikation schon beherrschen. Und wenn nicht, hat man halt Pech, aber ja.
Oh nein, also im ersten Semester haben wir einen Kurs, der heißt Projektmanagement, da lernt man das agile Projektmanagement. Mhm. In den Projekten, in denen ich jetzt war, im zweiten Semester, da haben wir tatsächlich, also das andersherum. Wir hatten im ersten Semester Projektmanagement, da haben wir das klassische Projektmanagement gelernt. Da hatten wir auch so ein Tool bekommen, da wurden wir eingeführt. Also da hat man halt echt gemerkt, wie anders das ist zu einem agilen Projektmanagement. Und in den Projekten gehen wir aber agil vor. Also da benutzen wir dann die ganzen Methoden vom agilen Projektmanagement. Aber da wird natürlich vorgesetzt, dass man das kann. Da kommt keiner zu dir und erklärt dir, was ist Kanban oder was sind Sprints oder sowas. Auch wenn man nicht zu 100% in Sprints lernt oder ja, auch wenn man nicht zu 100% in Sprints arbeitet, ist es dann schon so, dass man halt doch agil arbeitet und sich die Anforderungen ständig ändern. Also das ist dann teilweise so, dass man etwas gebaut hat und dann hieß es, ja, aber irgendwie passt das ja doch nicht oder wir wollen das noch oder das fehlt noch. Bei einem Projekt haben wir 3 Wochen später die konkreten Anforderungen erst bekommen. Da hatte man so eine Phase, die war dann sehr stressig, weil man am Anfang nicht viel tun konnte. Mm. Genau, also da merkt man schon den Unterschied zu FIF. Da ist das, bei FIF hat man bekommt seinen Auftrag und dann geht's weiter und dann ändern sich klar auch die Anforderungen, aber es funktioniert, also irgendwie hat das ein bisschen einfacher funktioniert als Master.
Ja. Okay. Ja, also ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Was müsste sich deiner Meinung nach noch ändern, dass noch mehr Frauen in die Informatik gehen?
Oder sich trauen zu gründen.
Oder sich trauen zu gründen.
Beides, sorry.
Ich glaube, man müsste Frauen bemutigen, das zu tun. Also ich glaube, man sollte frei kommunizieren, dass man Informatik studiert, dass das nicht so schwer ist, dass das nicht nur Mathematik und Programmieren ist, sondern dass da vieles mit dranhängt und dass man nicht minderwertiger ist, wenn man nicht in die Entwicklung geht, sondern dass man genauso ein Informatiker ist, wenn man in die Beratung geht und den technischen Hintergrund hat. Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das weitergibt an andere Frauen, auch in den öffentlichen Kanälen und halt auch, wie ihr tut, in den Podcasts unterstützt. Mhm. Genau, und ansonsten zu gründen, ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich in diese Workshops gehe und mit Frauen umgeben bin, die gründen oder Frauen, die gründen wollen, dass ich motivierter bin. Mhm. Also dann gehe ich aus so einem Workshop raus und denke mir so, boah, morgen fange ich an und ich tue es nicht, aber man ist motivierter und man merkt, okay, ich bin nicht alleine und es gibt andere Frauen, es gibt so viele Bereiche, es gibt so viele Themen, es gibt Personen, die haben schon Prototypen, es gibt Personen, die haben so extreme innovative Ideen und dann gibt es Personen, die entwickeln irgendwas neu, was es schon gibt, aber auf ihre eigene Art und Weise, mit ihrem eigenen USP. Mhm. Genau, also ich bin sehr bestärkt durch die Termine geworden.
Cool.
Sehr schön.
Ich musste gerade schmunzeln, weil wir am Ende immer fragen, was für eine App oder was für eine Anwendung unsere Gästin entwickeln würden. Das haben wir von dir heute schon in aller Ausführlichkeit erfahren dürfen.
Genau.
Deswegen, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, dann ist jetzt der Zeitpunkt.
Gerne. Ich möchte allen Frauen mitgeben, sich nicht abschrecken zu lassen von der Informatik, sondern es wirklich auszuprobieren, zu schauen, okay, ist das etwas für mich? Und zu wissen, man ist nicht alleine damit und alle, die gründen wollen, einfach mal machen. Geh einfach zu den Terminen, schau dir das an, lass dich motivieren von anderen Frauen und ja, tu es einfach. Also ich meine, so, man muss ja, kann ja auch in Teilzeit gründen. Man muss ja nicht von heute auf morgen ein Unternehmen gründen.
Sehr schön, das sind sehr gute Schlussworte.
Vielen Dank für deine Einblicke.
Für deine Zeit und wir hören hoffentlich von dir. Also berichte gerne mal. Und dann.
Sehr gerne.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war Female Tech Talk mit
Eli und
Anna
und Sarah. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.